Dreierkette, VBA, Fußballtalk ist wieder da. Dreierkette, VBA.
Herzlich willkommen bei Dreierkette VBH oder wie ich uns auch liebevoll bezeichne, der Top 10 Podcast.
Ja, Jungs, was geht? Schön, euch zu sehen.
Ja, servus zusammen. Alles Gute zum Geburtstag. Nee, keine Ahnung, ich bin gerade noch im falschen Film. Was geht? Ich war gerade verwirrt. Top 10, wie kommst du? Also schön.
Ja, für über 200 Hörerinnen und Hörer sind wir das nämlich.
Stimmt.
Genau das,
ja.
Ein Top 10 Podcast. Und deshalb sind wir jetzt einfach Deutschlands erfolgreichster Top 10 Podcast, behaupte ich jetzt einfach mal.
Ich muss auch sagen, mich hat es sehr gefreut, dass unser Spotify-Rapped von Dreiecke VBH so unfassbar nice Zahlen rausgespuckt hat. Nochmal vielen, vielen Dank an diese 216 Leute. Aber auch ein riesen Dankeschön natürlich an die 45 Leute, für die wir unter den Top 5 Podcasts sind sogar.
Das ist tatsächlich irgendwie eine Zahl, die ich gar nicht so sexy finde. Mit der hätte ich mich gar nicht so geschmückt. Ich hätte es jetzt bei den über 200 belassen.
Also ich muss auch nochmal hier direkt, können wir direkt auch machen, Checker. Ich weiß nicht, wer ist alles, also ich glaube, es gibt einige wenige Leute, die wirklich jede Minute gehört haben und einer davon ist eben Checker. Shoutout an den da, wirklich, ist krass. Also ich habe wirklich 2448 Minuten gehört, jede einzelne Sekunde und ist schon eigentlich Top 1.
Shoutout an Checker, ich würde mal, an deiner Stelle würde ich mal ein paar Sachen hinterfragen.
Nee, Checker, also von mir aus hinterfrag gar nichts, du machst alles richtig im Leben. Dreierkette VBH muss man einfach verfolgen, denn dann würde ich an meiner Stelle auch drei Leute danken wollen, das sind einmal Elias, Daniel und Felipe. Ich weiß nicht, ob die jede Minute gehört haben, aber sobald eine Folge von uns drei rauskommt, vibriert mein Handy pausenlos, weil ich mit Nachrichten bombardiert werde, entweder wie gut die Folge war, wie unterhaltsam sie war oder wie wenig Ahnung wir haben von der Materie, aber dafür sind wir ja da.
Ich würde mal gerne die Leute, die sich da immer die große Kritik finden, die würde ich mal gerne einladen, wie in so eine Doppelpassrunde, einfach mal einladen und gucken, was sie dann zu sagen haben oder ob sie nachher auch nur wie Klaas Höfer Humlauf da sitzen und gut Kick in die Runde wünschen.
Ja, ich habe die Einladung schon mehrmals wiederholt. Ich hoffe mal, dass die zu uns im Podcast mal kommen, aber es kann ja sein. Walle, du stellst meistens die Frage, deswegen, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich stelle sie jetzt einfach, weil ich im Sprechflow bin. Walle, Noah, wie geht's euch denn?
Ah, immer die obligatorische Frage, wie es einem geht. Es interessiert doch gar keinen, wie es einem geht. Wir wollen die Leute unterhalten, die wollen doch nicht hören, wie es uns geht. Wenn ich jetzt sage, wie es mir geht, dann mache ich mir ein Fass auf hier.
Okay, ich wollte gerade sagen, wir müssen ja auch nicht überehrlich sein.
Ich wollte ganz kurz noch kurz an Spotify Wrapped Up dranhängen, dass ich auch eben von ganz vielen Freunden, ich kann und will jetzt auch nicht alle nennen, aber auch nochmal danke an die wissen, dass sie genannt sind, die wissen, wer sie sind, wo wir auch auf jeden Fall in dieser Top 5 Ding waren und so weiter.
Ja, ihr wisst ja,
gefreut.
Hat mich das gesehen. Nee, allgemein mal danke an diese ganzen Leute, wenn man sich überlegt, jede Minute gehört zu haben und da waren dunkle Minuten dabei. Also da war schon. Wenn ich überlege, ich denke an Zeiten zurück, wo das Telefon bei mir in der Küche auf dem Tisch lag, wo die Soundqualität wirklich so gut war, als hätten wir irgendwie durch eine Ravioli-Dose durchgesprochen. Oder zu Momente irgendwie, wo Brian und ich zu zweiten Podcast gemacht haben, am Tag, nachdem Schalke abgestiegen ist, es waren dunkle Momente dabei, wirklich. War nicht immer, sagen wir mal, die größte Expertise, aber uns freut es natürlich trotzdem, wenn ihr dabei seid und immer zuhört und immer am Ball bleibt. Ich hatte diese Woche noch ein kleines Thema mitgebracht, bevor wir zum Fußball kommen. Und zwar waren der liebe Johannes und ich gestern im Kino. Mal wieder das erste Mal für mich diesen Winter Kino. Ich gehe im Winter sehr, sehr gerne ins Kino, muss ich sagen. Und ich wollte mal so einen kleinen Rage loslassen. Wie kann es eigentlich sein, dass bevor der Film anfängt, mittlerweile 45 Minuten Werbung und Trailer kommen? Also ich finde, das ist einfach viel zu lang.
Ich find's auch frech. Ich muss sagen, ich saß ja neben dir im Kino und hab's mitbekommen, wie lang es war.
Martin, Avatar 3.
Nein.
Bro.
Über den Film können wir später noch sprechen. Ich dachte, du willst über den ranten, denn den fand ich jetzt auch nicht so gut. Wir haben uns Napoleon gegeben.
Oh ja.
Es war schon krass. Also, die ersten 20 Minuten waren Werbung unter anderem für Berlin, für Berliner Zeitung, für Berliner Obdachlose, für Berliner, also viel um Berlin. Und dann kam erst
für Berliner Obdachlose.
Ja.
Ich glaube, du hast die Fehlinterpretiert, die Werbung, Hannes.
Nein, okay, dann erkläre ich es. Es ging darum, dass wir spenden sollen, dass Obdachlose im Winter nicht erfrieren sollen, nämlich mit diesen Heizbussen, die rumlaufen, dass die was haben. So, bist jetzt happy?
Ja, dankeschön.
Du Lelek.
Ja, vor allem, bevor überhaupt diese blöde Werbung vorbei war und man zu den Trailern gekommen ist, wo man ehrlich sagen muss, Trailer sind echt die beste, das Beste am ganzen Kinoerlebnis, da war das Popcorn ja schon leer und einem war schlecht.
Ja, ich muss auch sagen, ich hab mich entschieden für die größere Variante. Walle und Marius, unser anderer Kumpel, der dabei war, Norden kennst du auch, oder kennst du nicht, eins von beiden, die hatten ein kleines Popcorn und ich hatte das etwas größere. Boah, mir ging es richtig schlecht. Aber Walle, bevor wir über den Film ranten, will ich noch eine kleine Story loswerden und zwar ein Dankeschön sagen an alle Leute, die gestern im Zoopalast gearbeitet haben. Ich habe nämlich meinen Geldbeutel im Kino liegen lassen. Das ist mir auf dem Weg nach Hause eingefallen. Dabei ist auch mein Akku vom Handy leer gegangen, als ich auf dem Weg zurück war. Und ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber bei mir klingelt es gerade. Ich muss mich
wunderbar. Geh mal schnell an die Tür. Ich erzähle jetzt die Story zu Ende und du lässt mal den Einbrecher am Sonntagabend in die Wohnung. Für alle Nicht-BerlinerInnen, wenn es heißt, wenn Hannes sagt, er war auf dem Weg nach Hause, heißt, er war auf dem Weg von Charlottenburg nach Neukölln schon auf halber Strecke. Das ist circa, wenn ihr von Ulm nach Stuttgart auf halber Strecke seid und dann nochmal auf Höhe Göppingen nochmal umdrehen müsst, weil ihr den Geldbeutel vergessen habt. Also das war auf jeden Fall reinstes Commitment. Brian, Grundsatzfrage, jetzt wo Hannes gerade weg ist, Popcorn, süß oder salzig?
Auf jeden Fall süß, aber ich würde immer M&M's bevorzugen.
Du isst M&M's, wenn du ins Kino gehst?
Ja, sehr gerne tatsächlich, ja. Ich bin ein großer M&M's-Fan, also auch über Smarties auf jeden Fall. Und ich finde immer, Popcorn ist mir zu süß. Mir wird eigentlich oft schlecht auch eben, deshalb esse ich es eigentlich nicht mehr so gern tatsächlich.
Mir wird auch immer schlecht vom Popcorn, aber trotzdem, es muss sein, es gehört zum Feeling dazu. Aber M&M's, dann die mit Erdnüsse oder nur die Schoko?
Nee, doch, die mit Erdnüssen, die sind irgendwie geil. Die sind irgendwie, die ja, haben es irgendwie. Die sind irgendwie so nee, die sind irgendwie, ich habe gerade vorhin jetzt auch wieder um Schoko ummantelte, geröstete Mandeln gegessen, auch geil. Also beides.
Ja, stark.
Ne, also auch einfach geil. Ich bin einfach, und vor allem, ich gönne mir M&M's auch nur im Kino. Ich kaufe die mir sonst nicht.
Alles geil. Ja, so ist es bei mir und mit Popcorn. Ich esse halt ja sonst kein Popcorn. Und deshalb ja, immer
ich esse auch sonst kein Popcorn, also.
Hannes, muss man sagen, Hannes ist ja so ein abartiger Mensch, der salzige Popcorn isst. Also das ist wirklich eine Abart. Deshalb bin ich gerade froh, dass er weg ist. Aber gerade wenn wir schon beim Thema Süßigkeiten sind, die Weihnachtsmarktzeit hat ja auch wieder begonnen. Ich habe schon dreifach die Weihnachtsmarktsaison eingeöffnet diese Woche. Was ist das Geilste, was man auf dem Weihnachtsmarkt kriegt? Egal, süß, salzig, Glühwein, was ist das Beste, was es auf dem Weihnachtsmarkt gibt?
Ich schätze, die heißen so Striezel. Wie heißen die? Ich weiß nicht, wie man die... Backstriezel
oder so. Baumstriezel
finde ich schon ziemlich stark, weil die wirklich nur auf dem Weihnachtsmarkt gibt. Ich meine, du kannst ja einen Crepe essen, du kannst, was weiß ich, Schupfnudeln essen, aber die gibt's ja auch mal anders. Aber auf dem Weihnachtsmarkt gibt's halt nur Baumstriezel. Die gibt's sonst nirgends. Mit Puderzucker ist schon, finde ich, geil. Habe ich auch immer zusammen mit meiner Oma gegessen, als ich auf ihrem Weihnachtsmarkt, meiner leider vor kürzlich verstorbenen Oma gegessen, die mit mir auf den Weihnachtsmarkt gegangen ist. Haben wir immer Baumstriezel gegessen. Sehr positiv.
Und davon wird dir dann aber nicht schlecht?
Weiß ich nicht mehr, aber ich fand das immer irgendwie, das war so ein Weihnachtsmarkt. Man ist da hin und hat das gegessen und fertig war. War irgendwie geil. Der
Wahnsinn.
Das schmeckt so ein bisschen, sagen, ganz kurz, das schmeckt so ein bisschen wie diese Fasnachts-Chips, diese süßen.
Oh, die sind geil. Ich weiß, was du meinst. Diese ganz dünn mit Puderzucker oben drauf.
Ja, genau.
Ja, die sind geil.
Weiß ich gar nicht, was sie meint.
Ich weiß auch nicht, wie die heißen. Die gab's im Edeka immer zu der Fastnet-Zeit, wenn du reingekommen bist, also im großen Edeka, wo ich oben drüber gewohnt habe, am Eingang so ein plattes Ding, ist einfach frittierter Teig mit Puderzucker oben drauf.
Ja. Vielleicht mal an der Stelle einfach mal Bezug nehmen, alle Hörerinnen und Hörer, die es wissen, einmal kurz bei uns auf Insta in die DMs sliden und uns Bescheid geben, wie das Zeug heißt. Hannes, auch an dich die schnelle Frage, was das Geilste, was man auf dem Weihnachtsmarkt kriegt, zu essen?
Das Geilste, was ich bisher gegessen habe auf dem Weihnachtsmarkt, war in Konstanz die schärfste Currywurst, die ich bisher hatte. Ich weiß, dass es nicht typisch ist, aber die gab es halt in Konstanz. Ansonsten, keine Ahnung, Käsebaguette, ganz, ganz normal, ganz plain, ganz boring.
Geil. Stimmt, nee, doch, ist auch geil, mit Raclette-Käse drauf. Ja, verstehe ich auch. Gibt's nämlich auch nur auf dem Weihnachtsmarkt. Auch sehr geil.
Ja.
Bei mir ist es ganz eindeutig, auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt gibt's, ich weiß auch nicht warum, aber das gibt's auch nur in Ulm, gibt's immer eine Feuerwurst. Das ist irgendwie so ein halber Meter Chili-Feuer-Bratwurst. Geil. Und die ist in einem Baguette mit Tzatziki und Kraut und das ist richtig geil. Und das gibt's aber auch nur in Ulm und ich verstehe nicht warum, weil das ist nämlich eine ziemlich leckere Angelegenheit. Und als ich nämlich hier in Berlin auf dem Weihnachtsmarkt war, habe ich verzweifelt nach so einer riesen Bratwurst gesucht und habe nur die klassische Thüringer gefunden. Schön, dass wir die kulinarischen Fragestellungen des Weihnachtsmarkts geklärt haben. Ich würde sagen, damit genug der Einleitung und ab rüber zum Sportlichen. Ja, war einiges los diese Woche. Unter der Woche primär Europa League, Conference League, Champions League. Und es war mir ein großes Anliegen diese Woche, das habe ich auch Brian schon die Tage geschrieben, uns in die Gruppe, ich möchte über den SC Freiburg reden, weil ich finde, sie schlagen sich richtig, richtig, richtig gut in der Europa League und sie machen einfach eine, also ich habe geschrieben, ich bin erstaunt, erstens, wie souverän sie die ganzen Sachen angehen und zweitens, wie wenig man davon mitbekommt in der deutschen Sportmedienwelt. Deshalb einmal hier, the stage is yours, Brian, unser großer SC Freiburg-Experte. Ich bin wirklich froh, dass wir dich haben, weil ich glaube, du kannst da echt coole Insights geben. Hol uns mal ab, wie ist gerade in der Freiburger Gefühlswelt?
Ja, eigentlich gut, weil wir haben ja heute auch noch gegen Mainz gewonnen. Überraschend, 1-0.
Nicht überraschend, für die, die es nicht wissen, ich habe drauf getippt und zwar nicht nur in unserem Tippspiel, sondern auch Geld damit gemacht auf Tipico.
Geil, danke. Nicht danke, bitte, bitte, würde ich sagen. Nee, war, fand ich eher überraschend, weil normalerweise nach den Europa-League-Spielen sie schon eher sehr schlecht gespielt haben und heute waren sie eigentlich jetzt auch nicht wirklich überlegen, haben jetzt eher, sag ich mal, mit ein bisschen Spielglück gewonnen. Also die Preisgauner sind wieder am Start. Ich glaube, Expected Goals 1,1 und Mainz 2,4 oder so. Aber egal, gewonnen ist gewonnen und ich bin sehr stolz und froh natürlich. Und in der Europa League, das ist natürlich schon, das ist, da kann ich direkt mal anfangen damit, was mich krass nervt in letzter Zeit, ist irgendwie dieses Anspruchsdenken geworden bei Freiburg, dass sie jetzt, die sind 9. Platz, waren sie vor dem Spiel mit 15 Punkten und die Kommentatoren können es nicht auslassen, so zu tun, als wäre das eine schlechte Saison. Und das finde ich schon krass, weil das ist halt jetzt gerade nicht die beste Saison ever, klar, aber es ist jetzt auf keinen Fall eine schlechte Saison und vor allem, wenn man eben nach Europa schaut, die sind Platz 1 zusammen mit West Ham und haben da eben jetzt 2 Spiele mal rasiert. Also die haben ja die letzten 2 Spiele jeweils 5-0 gewonnen. Und ja, dementsprechend ist eine kranke Saison. Es ist die 3. Saison in Folge, die absolut verrückt ist eigentlich, muss man sagen. Also es ist immer noch auf einem Niveau und in einer Welt, die vor 4-5 Jahren nicht vorstellbar war für jeden SC-Fan eigentlich.
Aber ist es dann nicht gerade, wenn es so ist, wie du es gerade angesprochen hast, dass irgendwie in der Medienwelt so ein Anspruchsdenken herrscht, dass Freiburg jetzt immer um Champions-League-Plätze mitspielen muss und dass man dann sich oft nicht mehr zufrieden gibt mit dem, was man jetzt hat, obwohl du sagst, eine gute Platzierung, solide Platzierung in Deutschland und wie du es gerade schon gesagt hast, punktgleich mit West Ham United in der Euroleague, ist es dann nicht gerade in dem Fall sehr, sehr geil, einen Trainer wie Christian Streich zu haben, der einfach schon immer die Euphorie, ich will jetzt nicht sagen gebremst hat, aber schon immer gesagt hat, wir müssen auch realistisch bleiben und wenn man jetzt realistisch die Resultate betrachtet, die sie gerade erreichen, dann ist es ja auch einfach geil.
Ja, nee, absolut. Ich finde auch gut, dass man auf dem Boden der Tatsachen bleibt. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich finde es auch Quatsch, jetzt dauernd so zu tun, als würde man jede Saison absteigen. Das ist, glaube ich, auch nicht mehr der Fall. Das ist jetzt, da sind sie auch solide genug dafür. Aber ich finde es auf jeden Fall, man ist, glaube ich, schon noch mal humble. Und das ist ja auch, was ich gerade gemeint habe. Und das sagt ja auch Christian Streich jedes Mal. Es ist einfach was Besonderes, dass wir so in Europa spielen. Und dass wir eben, also ich habe ja schon mal als 14-jähriger Europa-League-Saison erlebt. Und da sind sie halt abgekackt. Da hatten sie halt im Prinzip, da waren sie nicht schlecht, aber da waren sie halt sofort draußen. Und jetzt sind sie halt das zweite Mal in Folge in der Europa League und das zweite Mal in Folge sind sie weitergekommen. Und das, wenn du das mir vor 5 Jahren gesagt hättest, wäre das nicht unbedingt, weiß nicht, das ist schon krass. Vielleicht noch so ein bisschen, damit es jetzt ein bisschen mehr Form bekommt. Die Spiele waren natürlich Balsam für die Seele. Das ist schon geil, wenn du dann unter der Woche so 5-0 gewinnst mal. Das ist so ungefährdet auch. Und natürlich jetzt dieses Mal mit Gregoritsch, Dreierpack übrigens, der schnellste Hattrick in der Geschichte der Europa League auch noch geholt. Natürlich sehr geil, auch freut mich für Gregoritsch, hat ja heute direkt nochmal gespielt, getroffen. Und man muss aber schon auch sagen, dass die beiden Teams wirklich auch extrem schlecht waren. Also ich verstehe das bei Olympiakos wirklich gar nicht. Die haben ja gegen West Ham gewonnen in der Europa League und was die für Räume Freiburg gegeben haben, das hat man nicht verstanden. Es war wirklich extrem und der serbische Erstligist da, gegen den sie gespielt haben, das ist einfach auch natürlich vergleichbar mit der 3. Liga oder 4. Liga in Deutschland. Das muss man schon auch so sehen. Trotz allem, du hast es gesagt, souverän und 5 Tore muss man zweimal da auch mal schießen und dementsprechend bin ich natürlich super, super happy.
Ja, dann mal eine Frage von mir an der Stelle. Meinst du, bei Freiburg könnte es sich so ein Phänomen geben wie bei Frankfurt in dieser Saison, wo sie die Europa League geholt haben, dass es in der Bundesliga eher durchwachsen läuft die ganze Zeit, sie aber dann halt den vollen Fokus auf die Europa League setzen?
Könnte natürlich schon sein, ja. Sie haben jetzt auch keinen DFB-Pokal mehr, ne? Also ich glaube auch, also ich kann jetzt nicht in die Zukunft schauen, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie besser als Platz 8 werden in dieser Bundesliga-Saison. Ach, einfach, weil die Konkurrenz stärker ist als letzte Saison. Ja, warum nicht? Kommt natürlich auch auf Losglück an und so ein bisschen, ne? Und vor allem, ein Punkt ist ja schon, wenn du jetzt Zweiter wirst in der Europa League, dann musst du ja nochmal ins, wie heißt es, 16. Finale. Das heißt, du hast dann ein Spiel mehr und wenn du da Pech hast und Liverpool ziehst oder so, dann
was? Ich wollte gerade sagen, dieser Frankfurt-Vergleich, dieses Narrativ wird jetzt natürlich immer gern gezogen, weil Frankfurt da halt vor zwei Jahren wirklich so ein, ja, so ein Bild geschaffen hat, einfach so ein bisschen, man kann in Europa gut unterwegs sein und eine Euphorie lostreten und trotzdem in den Bundesliga eher schwächer abschneiden, beziehungsweise durchschnittlicher abschneiden. Aber wenn ich mir jetzt halt gerade so anschaue, du hast halt auch eine krass starke Europa League dieses Jahr. Also du hast halt Bergamo, du hast Liverpool, du hast AS Rom, du hast Leverkusen. Also da ist echt schon, da ist einiges geboten. Deshalb, also gut, erstaunlich ist zum Beispiel, dass Ajax halt gar nicht mehr weitergekommen oder wahrscheinlich aller Voraussicht nach nicht mehr weiterkommt. Aber alles in allem ist die Europa League ja auch überdurchschnittlich gut besetzt dieses Jahr. Ne? Also deshalb, ich würde einfach sagen, genießt das SC Freiburg und einfach Chapeau, das wollte ich einfach damit sagen, Chapeau, wie souverän sie auch durch die Gruppe jetzt durchgekommen sind. Und da muss man sagen, um es mit den Worten von Per Mertesacker zu sagen, es war jetzt kein Karnevalsverein, der da ums Eck gekommen ist, gell? Also das sind ja trotzdem Mannschaften, die sich für die Euroleague qualifiziert haben.
Ja, wobei, aber wie gesagt, also beide Teams in den letzten beiden Spielen wirklich, da hatten sie, also es war keine Frage, also es war wirklich, also einfach wirklich schlecht. Auch muss man einfach sagen, also klar, wie gesagt, souverän, aber auch im Prinzip musst du die Spiele auch so gewinnen dann auch. Aber ich fand zum Beispiel,
was musst du dann auch erstmal machen?
Ja, ja, bei Olympiakos fand ich es auch so faszinierend. Das Hinspiel war ja wirklich ein ganz knappes 3-2. Hab mir die Highlights dann auch nochmal angeschaut. Das war wirklich eigentlich fast unverdient, dass sie dann noch gewonnen haben. Aber das Rückspiel eben richtig krass. Vielleicht auch noch, damit wir jetzt nicht nur bei Freiburg bleiben. Wir wollten ja noch über einen anderen Verein sprechen, der
genau
souverän
genau gespielt richtig hat. Wir wollten uns aus dem tiefen Schwarzwald in den Ruhrpott begeben und zwar zu meinem Herzensverein. Ich spreche sehr ungern über die Borussen, aber diese Woche haben sie sich tatsächlich mal verdient, auch hier Sendezeit zu bekommen bei Dreierkette VBH. Ich habe das Spiel gesehen gegen Mailand, Tatsache. Krass, stark. Also hat mich von Minute 1 überzeugt, war ein überragender Auftritt, finde ich. Auch ich finde ein sehr erwachsener Auftritt, dass man sich nach dem 1-1, war dann auch eine schwächere Phase von Dortmund zwischendurch kurz vor der Halbzeit, dass man sich dadurch auch gar nicht groß, sich von dem frühen, halt jetzt komme ich da, doch von dem 1-1 nicht aus der Ruhe hat bringen lassen, pardon, sondern trotzdem nochmal zu seinem Fußball zurückgefunden hat und dann am Ende eigentlich relativ souverän Ausland, Gott, ist ja schlimm heute schon wieder, souverän auswärts in Mailand 3-1 gewonnen hat. So, jetzt habe ich es zusammenbekommen.
Ja, danke. Ja. Ja, jetzt stehen wir einfach beim Ergebnis, hast du kurz genannt, ne?
Bitte?
Du hast kurz einfach das Ergebnis, hättest einfach auch 3-1 sagen können. Das wäre
nee, ich wollte es nochmal hervorheben, dass sie sich nicht aus der Ruhe gebracht haben, bringen haben lassen von dem 1-1, was ja in Dortmund bekanntermaßen, du hast dir letzte Woche auch schon die, wie sagt man immer, die Moralfrage gestellt. Genau. Und deshalb ist es ja nicht immer selbstverständlich gewesen.
Ja, ich meine, mich freut es sehr, dass wir über das Dortmund-Spiel sprechen, generell über diese Dortmund-Mannschaft, die schon eine recht positive Entwicklung in den letzten zwei Wochen gezeigt hat. Wenn ich einen Spieler hervorheben könnte von dem Spiel gegen Mailand, wäre es Mats Hummels. Man spricht viel von der Offensive. Kangin Adeyemi, ein Spieler, von dem ich gesagt habe, dass er ein bisschen Zeit braucht, hat mal wieder auch ein Tor geschossen. Aber ich finde, Mats Hummels, ich weiß nicht, ob ihr euch die Highlights angeschaut habt, sowohl Sky als auch The Zone und Sky UK haben eine Zusammenfassung gemacht. Mats Hummels hat einfach gespielt wie in der Saison 2013, 2014, 2015. Es ist wenig an ihm vorbeigekommen, er hat einen guten Spielaufbau gemacht. Und ich glaube, das ist das, was Dortmund vielleicht vorangetrieben hat, dass halt diese erfahrene Innenverteidiger den Weg nach vorne weiß und sie deswegen so stark auch vorne brillieren konnten. Aber was wir nicht vergessen dürfen an der Stelle, Dortmund hat sich sehr gut geschlagen, aber bei Mailand haben wirklich einige Starspieler gefehlt. Das hat die Mailänder natürlich auch geschwächt bei dem Spiel. Ja. Aber Chapeau an Dortmund, dass sie die vermeintliche Todesgruppe, denn ich meine PSG, Newcastle, Mailand sind jetzt überhaupt keine Karnevalstruppen, dass sie da so solide durchgehen. Das wirft natürlich Parallelen zu 2013, wo sie damals auch diese Todesgruppe hatten und dann bis ins Finale gekommen sind.
Das wäre natürlich faszinierend. Ich meine, ich habe ja, also ich bin auch, habe mich natürlich gefreut, sage ich jetzt mal, dass da Dortmund auch so gut spielt. Und ich habe mich besonders gefreut, ich weiß nicht, wie es euch ging, dass PSG zeitweise auf Platz 3 stand. Das ist ja so nicht ganz safe. Aber irgendwie, es wär schon mit einem gewissen Teil von Schadenfreude verbunden, wenn PSG tatsächlich es nicht durch die Gruppenphase schafft. Das wäre schon nice.
Es ist recht selten, dass ich mich beim Highlights-Schauen aufrege, aber beim PSG-Newcastle-Spiel habe ich mich crazy über diesen Handelfmeter aufgeregt. Ich weiß, Handelfmeter sind so ein Ding, ja. Da können wir wirklich Stunden diskutieren, es wurden neue Regeln vorgeschlagen und auch diesen Tweet, den Wall in die Gruppe geschickt hat, den nur in die Gruppe geschickt hat, mal Wall in die, also so ein Ding, also diese Handregel ist echt so ein Ding, aber mich hat es so unfassbar aufgeregt, dass PSG in der späten Nachspielzeit durch einen wirklich nicht fair gepfiffenen Elfmeter noch die Chance, eine reale Chance auf ein Weiterkommen hat.
Ja, das ist ja diese endlose Handspieldebatte. Entschuldigung, Brian, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Ich wollte es gerade auch nochmal sagen, das ist diese endlose Handspieldebatte, wo ich mir auch wirklich immer wieder denke, es wird in jedem Spiel anders ausgelegt und es wird in jedem Spiel anders gepfiffen. Und deshalb verstehe ich wirklich jeden, der sich da Woche für Woche drüber aufregt. Und deshalb, ich verstehe das wirklich nicht, warum wir das nicht geklärt bekommen.
Nee, weil beim Spiel Bayern gegen Kopenhagen, man kann über das Trainerteam sagen, was man will. Es gab ja einige Bayern-Spieler, die haben sich über das Schiedsrichterteam beschwert. Aber da eigentlich sind die, weil die Schiedsrichterin, ich weiß leider nicht, wie sie heißt, war sie ja im Recht, dass sie diesen einen Handelfmeter nicht gepfiffen hat, denn eine ähnliche Situation war wie Newcastle. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, über welche Situation ich gerade spreche. Aber bei Bayern war es genau dieselbe. Es kam ein langer Ball, der Bayern-Spieler hat ihn angenommen, der Ball ist auf dem Boden, an den Körper des Kopenhagens Abwehrspieler und dann an die Hand. Genau wie bei PSG, genau dasselbe. Und der Elfmeter wurde halt nicht gegeben. Aber bei PSG Newcastle wurde gegeben. Und wie du sagst, das ist diese endlose Debatte, die man einfach nicht geklärt bekommt.
Ich frage mich halt dann doch, also das ist jetzt wirklich, geht arg in die Verschwörungstheorie, aber ob da nicht doch vielleicht gewisse Kräfte dahinter stehen, die halt wissen, okay, wir müssen das gewinnen. Wir müssen irgendwie da dabei bleiben. Aber das ist jetzt, ich will da wirklich nicht so tief, also ich weiß es nicht, aber ich denke mir manchmal, kann ich mir schon vorstellen.
Ja, das greift ja eigentlich in die gleiche Kerbe wie Louis van Gaal nach der WM, als er gesagt hat, Messi musste diese WM gewinnen und es war klar, dass Messi die WM gewinnen wird.
Da stehe ich dahinter. Die WM war gescriptet. Bruder, es gibt so viele Beweise. Ich bin mies der Hacker, ich habe recherchiert. Nee, Scherz.
Das schlägt gleiche Kerbe ein. Messi war damals Spieler bei PSG, jetzt ist es wieder PSG. Wir wissen alle, was mittlerweile, welche Rolle PSG und vor allem deren Besitzer im internationalen Fußball und vor allem im europäischen Fußball hat. Deshalb, ganz ehrlich, so abwegig sind diese Verschwörungstheorien nicht mehr.
Ich würde sagen, ich würde mit dem mitgehen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Saudi Investment Fund der neue Geldgeber bei Newcastle ist. Und ich glaube, die haben mittlerweile leider in der Welt des Fußballs demnächst genauso viel zu melden wie Katar.
Klar, wenn nicht sogar schon mehr.
Ich will jetzt auch niemand haten, aber ich finde es einfach auch gerade wegen Kylian Mbappé, fände ich es einfach ultra lustig, wenn die einfach nicht weiterkommen würden. Einfach nur, dass, weil der mich so aufregt, dieses Gehabe von dem.
Aber es ist ja wieder soweit. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Fabrizio Romano hat heute in einer seiner Stories wieder publiziert, dass es anscheinend Annäherungen von Real Madrid gab mit Mbappés Team, dass sie ihn jetzt im Sommer 24 doch verpflichten wollen nach der EM.
Aber ganz ehrlich, und das ist das, warum mich Mbappé eigentlich, obwohl er ja ein begnadeter Spieler ist, vielleicht einer der besten, die jemals gespielt haben, so nervt, dass dieses leidige Thema, jeden fuckt's ab, jeden Idioten fuckt's ab, so. Und ganz ehrlich, also der hat zumindest bei mir echt ganz schön viele Sympathien damit verspielt, dass es einfach nicht hinhaut, so. Ganz ehrlich, dann entweder machst du halt das oder machst das, aber dieses Hin und Her, es langweilt mich.
Noah, da bin ich voll und ganz bei dir, gehe ich komplett mit. Ich würde auch so weit gehen zu sagen, ich verstehe den Transfer aus Sicht von Real gar nicht, weil ich glaube, du würdest dir einfach nur einen verbrannten Spieler, einen Troublemaker in die Kabine holen. Und wenn ich mir anschaue, ich habe jetzt die Highlights von Real gesehen unter der Woche gegen Napoli, ich habe jetzt die Highlights am Wochenende von Real gesehen, wo übrigens ein weltüberragender Assist von Toni Kroos dabei war. Diese Mannschaft spielt so einen wunderschönen Fußball und die Mannschaft, man hat das Gefühl, es funktioniert gerade so gut. Warum? Die brauchen den nicht. Also ich würde einen Haaland-Transfer eher verstehen, weil sie keinen so einen richtigen Stürmer haben. Die haben nur José Lu,
ja.
Genau. Wo ich mir denke, Haaland wäre nochmal anderes Level. Aber den Transfer Mbappé, den würde ich überhaupt nicht verstehen.
Ich glaube, der Transfer Mbappé wäre nur in dem Sinne zu verstehen, dass Florentino Perez wieder Bock auf so einen Galactico hat. Mit Jude Bellingham hast du einen. Ich meine, er hat es bewiesen, er beweist es die ganze Zeit. Er hat jetzt mehr Tore geschossen als Ronaldo in seinen ersten 15 Spielen bei Real Madrid und mehr Torbeteiligung als Di Stefano und Ronaldo. Und da hast du halt diesen einen galaktischen, das wäre der einzige Grund. Denn ansonsten hast du ja mit Vini Junior, Rodrigo vorne zwei Spieler, die die Rolle von Mbappé spielen. Und Mbappé ist nicht dieser klassische Neuner, mit dem Real Madrid halt jetzt 10 Jahre lang mit Benzema und Ronaldo gespielt hat. Deswegen, da gehe ich voll mit dir mit. Der einzige Grund, den ich sehe, warum Real Madrid das machen würde, wäre wegen diesem Wow-Effekt. Dieses, okay, ja. Mbappé ist zukünftiger Ballon d'Or-Gewinner, der muss bei uns spielen.
Das ist ja auch genau das, was Florentino Perez sicher in jeder Doku, in der er irgendwie sprechen darf, erwähnt, dass er schon immer versucht hat, die Besten der Besten zu Real einfach zu holen. Und ist ihm weitestgehend auch geglückt und deshalb würde ich es verstehen. Also aus der Hinsicht würde ich es dann wiederum verstehen. Sportlich könnte ich es weniger nachvollziehen.
Darf ich mal ich stelle mal eine kühne These auf für nächstes so eine Transferperiode.
Bitte.
Ich tippe. Ich glaube, dass Mbappé wechselt, aber ich glaube nicht, dass er nach Real zu Real wechselt. Ich glaube, dass der zu Inter Mailand wechselt. Weil ich glaube, die haben das Geld, die haben ja auch den chinesischen Investor. Und irgendwie gab es da ja auch schon Gerüchte. Und ich glaube eben nicht, dass es mit Real klappt. Dafür ist schon eben diese ganze Verbindung zu längst schon verbrannt. Und deshalb kühne These, ne? Ist komplett Wild Guess. Aber ich glaube, vielleicht so eine Art Ronaldo, also R9-Wechsel nach Inter Mailand. Einfach, fände ich auch irgendwie geil.
Okay, wirklich, kühne These. Ich verstehe, wo das herkommt. Ich denke hingegen, dass Mbappé bei PSG bleibt. Ich denke, der Wechsel wird nie zustande kommen. Er ist jetzt mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste, unter Anführungsstrichen. Natürlich ist er immer noch sehr jung, aber er wird dieses Jahr, glaube ich, 25, er ist 98er Jahrgang. Er ist jetzt nicht mehr der Promising Player wie ein Endrick oder wie ein Vini Junior oder wie ein Bellingham. Also ich glaube, der bleibt, der hat sich das zu viel verkackt.
Ich bin nicht auch bei dir, Hannes. Ich glaube auch, dass es so ein Spieler, dem seine Karriere so verlaufen wird, dass er relativ lang bei PSG bleiben wird und immer viel Geld verdienen, immer wieder auch Wow-Momente haben wird, aber nie wieder an da rankommt, wo er mal war. Und ich glaube, er wird so sukzessive, peu à peu, wird er an Leistung verlieren. Und ich glaube auch, dass das ein Spieler ist, bei dem die Gefahr besteht, der relativ schnell oder relativ früh dem Ruf des Geldes folgen wird. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Das kann natürlich sein. Ich denke, wir werden über Mbappé noch mal sprechen im Rahmen dieses Podcasts heute, wenn wir über die EM sprechen. Denn ich glaube, Mbappé hat uns ja bei den zwei Weltmeisterschaften gezeigt, dass er auf der größten internationalen Bühne auf jeden Fall glänzen kann. Ich meine, er hat bei den WMs jetzt schon 13 Tore, 8 2022 und 5 2018. Ich würde ihn mittlerweile schon zu den besten WM-Spieler aller Zeiten zählen, dadurch, dass er einmal gewonnen hat und einmal im Finale einen Hattrick geschossen hat. Aber wie gesagt, ich glaube, über Mbappé reden wir noch später, vielleicht wenn es um die EM24 hier geht.
Ja, wunderbar. Ich nehme einfach den Ball direkt auf. Das war eigentlich der perfekte Assist für mein Dreierkette VBH-Quiz diese Woche. Ihr habt es gerade schon gemerkt, Hannes hat eine wunderbare Einleitung für mich geliefert. Das heißt, das Quiz diese Woche kommt von mir und es wird sich rund um das Thema deutsche Nationalmannschaft, Heim-EM, Heimturniere oder auch die Gruppenauslosung drehen. Weil ich habe ja mit euch beiden zwei ausgewiesene DFB-Nationalmannschaftsexperten vor mir sitzen. Ihr behauptet ja immer, ihr seid unschlagbar.
Nee,
ich freue mich. Teste das ja immer liebend. Liebend gern. Und zwar, wir hatten es in der letzten Woche schon kurz angesprochen, wir sind gerade in der Zeit der letzten Testspiele vor dem großen Heimturnier. Und jetzt ist die Frage, was war denn vor dem letzten Heimturnier der WM 2006, was war denn da das letzte Testspiel, das die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat? Braucht ihr Antwortmöglichkeiten? Brian ist schon sehr enthusiastisch.
Ich weiß es, glaube ich. Es war Kolumbien gegen 3-0, Tore Schweinsteiger, Ballack und noch jemand.
Ja, wunderbar. Dann starten wir schon wieder so rein. Ja, herrlich. Also Brian,
komplett Hannes, richtig. Du wusstest, oder?
Ich wusste, weil das auch in einem Interview von Schweinsteiger erwähnt wurde, vor der WM 2006. Und die habe ich mir gegeben, als ob ich dafür Geld bekommen würde.
Schweinsteiger hat tatsächlich da einen direkten Freistoßtor getroffen. Das war auch sehr geil.
Es ist unglaublich. Es ist unglaublich, warum ihr jetzt wisst ihr schon wieder jedes scheiß Detail zu diesem Kackspiel.
Ballack-Kopfballtor.
Das war 2006. Das heißt, wie alt wart ihr da? Ihr wart da 6 oder 7. Das heißt, sie müsste euch das ja alles im Nachhinein gegeben haben. Aber ich guck mal, vielleicht kriege ich euch ja mit der nächsten. Brian möchte noch was dazu
sagen. Ja, ich möchte noch sagen, das andere Vorbereitungsspiel, das war gegen Luxemburg 7-0 und das hat im Freiburger Dreisamstadion stattgefunden. Ja, ich weiß noch, ich war damals krank und das war mein allererstes, glaube ich, Nationalländerspiel und durfte es schauen. Und das war dann so, ich kannte wirklich nur Ballack und dann kannte ich plötzlich so Spieler wie Klose oder Schweinsteiger. Das war so wirklich so ein, das war einer meiner Momente, für wo ich so mitbekommen habe. Das war schon geil.
Bei so einem Stadionbesuch lernt man auch mal die unbekannten Namen kennen, gell?
Ja, damals, ne, war ich halt noch nicht so, also ich war noch nicht so, kannte noch die Namen. Egal.
Vielleicht kriege ich euch ja mit der zweiten Frage. Circa zur gleichen Zeit wie dieses Jahr hatten wir auch im Vorhinein zu der Heim-EM am 8. Oktober 05 ein Spiel gegen die Türkei, so wie es ja dieses Jahr, also ihr seht die Parallele. Es war circa die gleiche Zeit zu einem Heimturnier. Und deshalb ist jetzt die Frage, was war denn damals das Ergebnis gegen die Türkei? Braucht ihr dieses Mal Antwortmöglichkeiten?
Ja, aber ich glaube, sie werden mir nichts bringen. Aber du kannst sie gerne liefern.
Also, Antwortmöglichkeit A. War es ein 1-0 für Deutschland? War es ein 1-1 unentschieden? War es ein 2-0-Sieg für die Türkei? Oder war es ein 2-1-Sieg für die Türkei? Also Sieg Deutschland, unentschieden oder einer der beiden Türkei-Siege?
Also Deutschland war ja ziemlich schlecht in der Vorbereitung. Ich gehe jetzt mal auf Niederlage. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es tatsächlich nicht.
Ich glaube, diese junge Truppe aus dem Confed Cup, wo Deutschland Dritter wurde, hat es in dem Jahr 05 noch geschafft, diese Euphorie ein bisschen mitzunehmen. Deswegen, ich sage, Deutschland hat gewonnen.
Brian liegt richtig. Ich wollte damit und euch und unserer ganzen Hörerschaft ein bisschen Hoffnung schenken, weil wir wissen ja alle, wie die WM, die Heim-EM nachher, Heim-WM nachher lief, 2006. Und das ist eben die große Parallele. Circa zur gleichen Zeit stattfindendes Freundschaftsspiel gegen die Türkei. Ging verloren, 2-1, auswärts in Istanbul. Dieses Mal ging wieder verloren, ne? Ich habe es ja gar nicht gesehen. Ja, haben wir verloren,
wieder,
ne?
Wieder auswärts. Also
diesmal halt in Berlin.
Und wieder 2-1, oder?
Nee, 3-2. Deshalb, 3-2. Deshalb, vielleicht besteht da eine Parallele und noch ist alle Hoffnung nicht verloren. Kommen wir zu der Gruppenauslosung, die ja auch diese Woche stattfand. Ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, in der Gruppe ist mit Sicherheit der schwerste Gegner die Schweiz.
Meinst du es ehrlich?
Im Vergleich zu Schottland und Ungarn?
Ich sehe Ungarn gefährlicher als die Schweiz.
Das ist ja wunderbar, da können wir gleich drüber reden. Also ich sehe auf jeden Fall die Schweiz als besten Gegner. Wisst ihr denn, was war denn das beste EM-Ergebnis, das die Schweiz je erreicht hat? Sind sie tatsächlich mal Europameister geworden?
Nein.
Haben sie es bis ins Viertelfinale maximal geschafft? War es das Halbfinale? Oder sind sie nie über die Vorrunde hinausgekommen bei einer EM?
Ich glaube, es war bei der letzten EM, als sie gegen Frankreich gewonnen haben im Elfmeterschießen. Ich sage, das beste Ergebnis, was die Schweiz je erzielt hat, war Viertelfinale.
Da gehe ich mit.
Wisst ihr, gegen wen dieses Viertelfinale war?
Das ist wirklich eine gute Frage. Also sie haben ja gegen Frankreich sehr überraschend gewonnen. Und dann haben sie im Viertelfinale, ich glaube, gegen Spanien dann relativ knapp verloren.
Ich gehe auch mit Spanien mit, ja.
Ist auf jeden Fall richtig. Wisst ihr, wie knapp?
Im Elfmeterschießen wieder, oder?
3-2. Oder Elfmeterschießen? Nee, nicht Elfmeterschießen.
Tatsächlich. Echt? Doch, tatsächlich, richtig. Ja, sukzessive haben wir die Antwort zusammengebastelt. Also vollkommen richtig, erstmal bestes Ergebnis bei einer EM der Schweiz war das Viertelfinale bei der europaweiten EM 2021 gegen Spanien im Elfmeterschießen.
Ja, ja.
Wisst ihr dann, wann das letzte Mal eine Europameisterschaft in Deutschland ausgetragen wurde? Kurze Zwischenfrage.
96.
Nein, die war in Tschechien.
Oh, fuck. Ja, sorry, 88.
Vollkommen richtig. Echt?
1988.
Stark. 1988 war Deutschland das letzte Mal EM-Gastgeber. Jetzt ist die Frage, kriegen wir die damalige Gruppe der deutschen Nationalmannschaft zusammen? Ihr kriegt Antwortmöglichkeiten. Nee. Also A, Frankreich, Holland, Sowjetunion. B, Irland, Spanien, England. C, Schweden, Dänemark, Italien. Oder D, Italien, Spanien, Dänemark.
Bro, wirklich, also gar nicht. Kein Plan. Ich weiß nicht mal, wer da Europameister wurde, ehrlich gesagt.
Die Niederlande wurde Europameister. Da war Marco van Basten, deren Starspieler. Und ich glaube, die haben... gab es eine Antwortmöglichkeit mit Niederlanden in der Gruppe? Ja, oder? A.
A wäre mit Holland, Sowjetunion und Frankreich.
Ja, ich glaube, es war A. Antwortmöglichkeit A, sage ich.
Brian, möchtest du auch noch irgendeine Antwort abgeben?
Nee, ich habe wirklich keine Ahnung. Also bringt nichts.
Okay, tatsächlich war es eine ziemlich starke Gruppe mit Italien, Spanien und Dänemark.
Ah, shit.
Und Hannes hat auch vollkommen korrekt schon meine allerletzte Frage Vorweggenommen, damals gewonnen hat die Niederlande im Finale gegen
Italien? Deutschland?
Brian?
Niederlande gegen Tschechien? Tschechoslowakei?
Sowjetunion.
Ja, Irgendein Ostblockstaat.
Und allerletzte Frage jetzt dann zu dieser damaligen Heim-EM. Wie weit ist Deutschland damals gekommen?
Puh, wirklich. Also, damit hast du uns.
Halbfinale. Ja, Halbfinale. Ja, Halbfinale. Ja. Deutschland ist im Halbfinale ausgeschieden.
So, also wenigstens. Entschuldigung. Wenigstens Brian habe ich an die Grenzen gebracht. Deutschland ist tatsächlich bis ins Halbfinale gekommen und dann gegen die Niederlande, den späteren Europameister, ausgeschieden.
Also, ich muss schon.
Wunderbar.
Ganz kurz, ich muss schon, also vielen Dank für das Quiz erstmal, sehr geil.
Ja,
stark. Ich meine, es hatte ja nur den einzigen Zweck, Sinn und Zweck, uns zu enttronisieren, was das Wissen über die DFB-Elf angeht. Aber ich muss auch ehrlicherweise zugeben, dass mein Wissen, was so diese wirklich krassen Fakten angeht, sich wirklich mehr auf die Weltmeisterschaften beschränkt.
Ja, ist ja okay. Aber ihr beide habt ja schon mehrmals bewiesen, dass ihr euch was DFB angeht, ziemlich gut auskennt. Und ich wollte jetzt einfach mal testen, wie weit das tatsächlich geht. Und es ist doch auch immer wieder schön, ihr wollt doch auch gefordert werden. Und ich finde, es waren ja auch die ein oder andere machbare Frage dabei.
Auf jeden Fall. Ja, da muss ich mit dir mitgehen. Denn irgendwie seitdem ich aktiv Fußball verfolge, war Deutschland nicht so unfassbar erfolgreich bei den EMs. Klar, 2-8 im Finale. Aber ansonsten war es recht durchwachsen.
Also man muss schon sagen, das letzte geile K.O.-Spiel, was Deutschland abgeliefert hat, war ja 2016 gegen Italien beim Elfmeterschießen. Das war auch Wahnsinn. Weiß ich noch sehr genau, wie Jonas Hector da verwandelt hat.
Das wollte ich jetzt als Frage in den Raum werfen. Wer weiß, wer den entscheidenden Elfmeter geschossen
hat. Ich weiß auch deshalb, weil ich damals so, ich war 16 halt und hab so einen geilen Snapchat-Story gemacht und dann so ein Bild mit Jonas Hector so und dann so geschrieben, Held. Held.
Snapchat-Story ist auch stark.
Ja, es war wirklich so, ich weiß noch, wir haben da in Brauerei Ganter geschaut, da wo ich auch das WM-Finale 2014 geschaut habe, also Shoutout an Lima, es war sehr geil, hat super Spaß gemacht, war halt echt voll und so und das war wirklich, ja, ziemlich bewegend.
Das habe ich auch echt als geile EM in Erinnerung und dann mit diesem trostlosen Spiel gegen Frankreich, mit diesem bescheuerten Griezmann-Jubel.
Boah, dieser TikTok-Jubel, ja.
Ja, Alter, ich kotze.
Wirklich. Seitdem geht Fußball bergab, Alter.
Hey, seitdem kann ich Griezmann auch einfach nicht mehr leiden. Vor allem bei der EM, es waren immer Einzelspieler, die uns einfach zerstört haben, oder?
War auch stark gegen uns.
Und Balotelli damals.
Der war legendär.
Witzig, dass du das anbringst mit Griezmann, denn ich hatte irgendwann, habe ich mir überlegt, ob ich das als Vorschlag bringen soll in die Themen, die wir uns immer aufschreiben. Griezmann, unfassbar underrateder Player, die letzten zwei Saisons, war wirklich nicht schlecht und Atletico Madrid hat auch dieses Jahr wieder einen sehr, sehr guten Lauf. Vielleicht könnten wir da irgendwann mal, wenn es nicht so viel anderes zu berichten gibt, drüber reden.
Ich glaube, er ist underrated, klar, aber ich fand, also das Lächerlichste war im WM-Finale 18, wo er wirklich diesen scheiß Elfmeter verwandelt und dann diesen TikTok-Jubel macht. Das war wirklich so unwürdig, Alter. Sorry. Ja, sorry.
Ganz kurz, wenn du im WM-Finale ein Tor schießt, kannst du von mir aus machen, was du willst.
Ja, aber Bro, doch nicht so ein scheiß TikTok-Jubel.
Eben, du hast leidenschaftlich auszurasten, nicht irgendeinen blöden einstudierten Quatsch da zu machen. Das wäre ja wie wenn man bei einer WM, Preisverleihung, Pokalübergabe dem Kapitän, der sein Leben lang auf den Titel hingearbeitet hat, irgendeinen komischen Bademantel umhängt. Okay, wunderbar!
Ganz kurz, nur ein kleines Korrektur. Damals gab es noch kein TikTok, das war Fortnite-Tänze.
Ja, okay, stimmt. Das kompletter Fail, ja, Fortnite-Tänze, ja.
Ja, Junge, ihr Boomer, Junge.
Danke.
Apropos Boomer, wollen wir ganz, ganz kurz auf Kicktipp aktuell angehen. Brian, ganz kurze zwei, drei Sätze. Hol uns ab, was ist dieses Wochenende passiert?
Boomer aktuell. also es gab tatsächlich, ich meine, das letzte Spiel ist noch nicht fertig, oder?
Nee, noch nicht.
Läuft noch.
Ja, deshalb muss ich, gibt's ja eine Spieltagssiegerin, und zwar Lou. Herzlichen Glückwunsch, Lou. 19 Punkte geholt, sehr krass. Sehr viel richtig getippt, außer ein Spiel. Und dadurch, dass Bayern und Union gespielt hat, ist der Spieltag sowieso noch nicht ganz fertig, aber das muss man ja noch erwähnen, Spieltagssieger. Ich wollte nur darauf abzielen noch, dass Capitano sich mittlerweile am ersten Platz festhält da hier, auch nicht schlecht. Grüße gehen raus. Und es ist alles sehr eng da oben. Und man muss natürlich auch jetzt noch nicht zu guter Letzt, Hannes auf Platz fucking 2, Alter. Was los?
Ich, Ich weiß auch nicht, wie er das da hochgeschafft hat. Das ist unglaublich. Und ich komme immer näher an dich ran, Brian. Deshalb, ja. Ich glaube, Woche für Woche, ich werde diese Kategorie irgendwann einfach nicht mehr anbringen hier.
Aber man muss sagen, du hast dich jetzt wieder so ein bisschen entfernt. Du warst gestern noch ganz nah bei mir dran. Jetzt sind wir wieder fast 10 Punkte auseinander.
Ich weiß, dass deine Rubrik ist, nur, aber ich würde Grüße an 2 Personen ausrichten wollen. An eine, die dafür gesorgt hat, dass Walle überhaupt tippt, denn unser Walle hat es vergessen.
Jetzt, Hannes, nimm mir nicht alles vorweg. Komm mir später noch zu.
Dann erwähne ich die andere Person. FC Barcelona hört sich ja unseren Podcast auch ganz gern an ab und zu und macht auch ganz gute Punkte. Ich glaube, ganze 15 Punkte diesen Spieltag und 3 Plätze nach oben ist natürlich auch eine starke Leistung.
Ach ja, Hannes, einfach mal ein bisschen Pluspunkte sammeln, gell? Kommen wir zum nächsten Thema.
Aber ganz kurz noch eine Sache, die ich noch zum Abschluss der Kategorie, ich finde es immer noch total schön, dass so viele mittippen, ehrlich gesagt. Also es ist ja wirklich echt eine hohe Partizipationsrate. Klar, es gibt ein bisschen Schwund, aber letztendlich ist es immer noch ein sehr enges Spiel und ich glaube, die Motivation ist weiterhin da. Also weiter tippen und Preise gewinnen.
Perfekte Überleitung, Preise gewinnen. Weiß ich nicht, ob das nächstes Jahr passieren wird in Deutschland, denn die Deutschen haben eine nicht ganz so einfache Gruppe für die EM zugelost bekommen. Und ich würde sagen, wir widmen uns dieser ganzen Geschichte mal. Und zwar ist die Schweiz, wie ich gerade eben schon gesagt habe, meiner Meinung nach der stärkste Gegner. Danach kommt Schottland und Ungarn. Und Hannes hat ja schon eingegrätscht, dass er findet, Ungarn ist der schwierigere Gegner. Kannst du das ausführen?
Ja, ich kann es ausführen. Ich denke, Ungarn ist der schwierigere Gegner, weil die Deutschen sich A, beim letzten Aufeinandertreffen sehr schwer getan haben. Das war ein 2-2 Unentschieden bei der letzten EM. Und die Ungarer sind Fighter. Die Ungarer sind starke Kicker, von denen spielen wirklich viele, ich schaue es mir hier gerade an, hoch in Europa. Natürlich Dominik Szoboszlai, deren Starspieler bei Liverpool, ist ein Ausnahmefußballspieler. Aber guckt euch deren Team an. Die haben Spieler, da ist wirklich viel drin und die haben Bock. Das ist mein Hauptargument. Alle haben Bock, gegen den Gastgeber Deutschland ein starkes Spiel zu liefern. Vor allem Mannschaften, bei denen man das nicht so glaubt. Und ich denke, Ungarn kann wirklich ein unfassbar unangenehmer Gegner werden. Das ist das Spiel, vor dem ich am meisten Angst habe. Schottland hat auch Spieler. Scott McTominay ist der Einzige, der mir jetzt einfällt. Anderson von Liverpool. Aber ich denke...
Robertson.
Aber Ungarn ist in meinen Augen der unangenehmste Gegner. Ja, Noah, du hast die Hand gestreckt.
Also ja, ich wollte dir zustimmen, ich sehe das auch so. Ich wollte euch nur kurz von meiner Reaktion berichten, als ich es erfahren habe. Ich war erst so, okay, eigentlich jetzt kein harter Brocken wie erwartet. Ne? Man hat ja gedacht, Niederlande oder so war ja noch im Lostopf A. Und dann im zweiten Blick habe ich mir gedacht, scheiße, im Prinzip auch wieder genau das, was ja auch in 2018 das Problem war. Du hast halt drei, sagen wir fußballerisch, kleinere Staaten, die mit jedem Zentimeter versuchen werden, uns das Leben schwer zu machen. Und ich sehe es schon kommen, dass das wieder 2-1-0 Niederlagen werden und ein 2-2 oder so, weil die sich halt hinten reinstellen und die Konter machen. Und davor, also da gebe ich dir recht, gerade die Ungarn, die sind wirklich auch echt gute Fighter, haben wirklich teilweise sehr gute Einzelspieler. Roland Salay vom SCF ist ja auch dabei, das ist ja auch, wie ich finde, einer der wirklich sehr guten Offensivakteure da und ich glaube, es wird wirklich richtig schwer, muss ich ehrlich sagen.
Aber also ich gebe euch den Punkt mit Sicherheit, Ungarn und Schottland Fighter und werden mit Sicherheit Teams sein, die sich hinten reinstellen und dann ekligen Fußball größtenteils spielen werden, wo sich Deutschland sehr, sehr schwer tut. Aber wir haben gerade darüber gesprochen, dass die Schweiz bei der letzten EM ins Viertelfinale gekommen ist und Frankreich rausgeschmissen hat. Also ich glaube, die Schweiz wird nicht hinten reinstehen und ekligen Fußball spielen. Ich glaube, die Schweiz wird uns spielerisch einfach überlegen sein.
Es war überhaupt kein, ich wollte nicht Schweiz auslassen. Ich finde, alle drei Gegner sind gut. Ich glaube, jetzt einfach genau, vom individuellen Faktor ist, glaube ich, dass Schottland eher tatsächlich das Team ist, was wir schlagen können. Aber die anderen beiden, das wird hart.
Boah, krass. Ich habe gerade geschaut, Deutschland spielt zuerst gegen Schottland, dann gegen Ungarn und dann gegen die Schweiz. Kann also sein, dass im Spiel gegen die Schweiz Deutschland schon bereits qualifiziert ist. Beziehungsweise dadurch, dass der beste Dritte von einigen Gruppen auch sich mitqualifiziert, ist es anders als normalerweise bei der WM zum Beispiel bisher. Aber ich sag's euch, gegen Schottland und die Schweiz habe ich ein besseres Gefühl als gegen Ungarn. Nur vor diesem Hintergrund, dass die diesen ekelhaften Fußball spielen werden, kombiniert mit ein paar, wie du gesagt hast, nur Einzelakteure. Weil ich verstehe, warum du die Schweiz so im Auge behältst. Und ich meine, die haben ja auch Spieler. Xhaka spielt eine unfassbare Saison. Shaqiri trotz MLS immer wieder ein guter Spieler. Torwart, wir haben es gesehen, also Kobel ist einer der stärksten Keeper der Bundesliga. Die können auch natürlich unangenehm werden. Akanji hat bei City so eine Karriere-Revival gehabt. Es ist auf jeden Fall interessant und ich hoffe wirklich, dass Julians Jungs da irgendwas hinkriegen.
Ja, vor allem, also ich weiß jetzt gar nicht auf die Einzelspieler betrachtet, einfach nur betrachtet man, wenn man sich die Turniere der Schweiz anschaut in den letzten Jahren, das waren immer, immer gute Turniere. Die haben immer gut gespielt und die waren immer, ich will jetzt nicht sagen im Geheimfavoritenkreis, aber die hatten schon immer viele auf dem Zettel für Viertelfinale plus. Und ich finde eigentlich, sie konnten nicht immer daran anknüpfen, aber sie haben immer gut gespielt und ich weiß auch nicht, wie sie bei der WM 2014, correct me if I'm wrong, Argentinien bis ins Elfmeterschießen auch geplagt haben. Ja, aber ihr seid ja die WM-Experten.
Nicht ganz Elfmeter geplagt, aber es war ein 1-0, ein ganz knappes 1-0, ja.
Angel Di Maria.
Aber in der Verlängerung, oder?
Ja. Angel Di Maria in der letzten Minute.
Ja, siehst du, also wo ich auch, und Argentinien später Finalist, deshalb sage ich, die Schweiz war schon immer eine Turniermannschaft, die da schon echt immer aufgetrumpft haben. Deshalb, ich sehe da echt die größte Gefahr.
Ich glaube, ausgehend von der jetzigen Situation muss man auf jeden Fall davon ausgehen, dass es ziemlich schwierig wird. Es wäre, glaube ich, egal mit welchem Gegner schwierig geworden. Nur einfach auch auf Basis der letzten Spiele, wo einfach auch oft die kleinen Gegner sich als die härteren Brocken rausgestellt haben. Siehe, ne, Frankreich 2-1 gewonnen. Wird mir ein bisschen übel. Aber ich glaube, auf der anderen Seite auch, wir haben ja schon oft drüber geredet, ich glaube, das ist ein Thema, was wirklich auch totgeredet ist, aber wir müssen drauf warten, die Motivation wird anders sein in dem Moment, glaube ich, als jetzt gegen Türkei in einem ausgepfiffen werden gegen die Türkei im Olympiastadion im Testspiel. Deshalb abwarten auch.
Die wird bei allen anders sein. Also, und dann, wenn sollte Deutschland weiterkommen, ich meine, die Gruppe B, es hat auch ein paar Brocken, die dann warten. Also ich denke, die Motivation ist bei allen bei einer EM, da wo es eigentlich zählt. Das wird auf jeden Fall interessant, deswegen sehe ich dieses Motivationsargument. Ich denke, das zieht nicht so. Klar, Deutschland war früher mal eine Turniermannschaft, haben sie aber leider in den letzten drei großen Turnieren einfach nicht bewiesen. Deswegen, ich bin einfach mal gespannt.
Ja, für mich gibt es eigentlich irgendwie auch nur noch das Szenario einer, entweder es gibt eine Überraschung, dass sie wirklich entgegen aller Erwartungen weit kommen und guten Fußball spielen, so wie 2006. Deshalb habe ich auch vorher die Vergleiche so gezogen. Entweder es gibt diese Überraschung oder es wird einfach so ein, sie kraddeln sich irgendwie in die K.O.-Runde und scheitern dann gegen einen mittelschweren Gegner wie England. Oder gut, England ist jetzt kein mittelschwerer Gegner mehr, aber ihr wisst, was ich meine, so von der Art. Dass man sagen kann, gut, es war jetzt keine Vollkatastrophe, aber geil war es auch nicht. Und das sind irgendwie für mich die zwei Szenarien, die eintreten können.
Ja. Ich habe mir jetzt gerade selber ein bisschen was Uncooles getan, weil ich schaue mir gerade Schottlands Mannschaft an und neben Scott McTominay kenne ich noch John McGinn von Aston Villa und Billy Gilmore, der jahrelang bei Chelsea in der Ausbildung war und jetzt bei Brighton spielt. Auch Leute, die geradeaus kicken können. Also das kann auch unangenehm werden. Fuck my life.
Ja, aber ich sag mal so, im Optimalfall haben wir auch ein paar Leute, die geradeaus kicken können. Und vor allem bei dem Auftaktspiel, sage ich, in München, Auftaktspiel, EM, da ist nochmal eine ganz andere Stimmung. Und dann lass da mal die ganzen, also bei uns besteht ja eh die halbe Mannschaft aus Bayern-Spielern, dann ist es ja die auch noch ein halbes Heimspiel. Dann hoffe ich wirklich, dass da vielleicht mit einem positiven sportlichen Ereignis gestartet werden kann.
Schauen wir mal.
Wer auf jeden Fall ein positives sportliches Ereignis hatte, war dieses Wochenende die U17 der WM. Wir haben es, die U17 der deutschen Nationalmannschaft bei der WM, wir haben es schon mal angesprochen in der letzten Folge. Und ich muss einfach sagen, Chapeau, mal kurz Weltmeister geworden, auf den Europameistertitel folgend.
Ja, übel krass. Also das ist ja noch nie passiert. Also es ist erstmaliger Weltmeister in Deutschland, ne? Also U17-Weltmeister. Und erstes Team, was EM und WM im gleichen Jahr gewinnt. Sehr geil. Also
scheint ein starker Jahrgang zu sein.
Auf definitiv. Und vor allem, ich finde es total lustig. Normalerweise wird man sich jetzt vielleicht nicht ganz so sehr für die U17 interessieren, wie es jetzt der Fall ist. Zum Beispiel heute, die Highlights hatten heute Morgen direkt 600.000 Klicks von dem Spiel. Wär sicherlich vor ein paar Jahren nicht so krass gewesen, aber wenn halt die andere Nationalmannschaft nicht performt, dann freut man sich halt über jeden kleinen Erfolg. Das finde ich schon sehr interessant.
Ich meine, es wurden jetzt mehrere Parallelen gezogen mit dieser U21-EM-Siegermannschaft. Ich glaube, damals war Neuer dabei, Mesut Özil war dabei, Hummels war auch dabei, Khedira war dabei. Wisst ihr noch, da wo die mit dem roten Trikot mit dem schwarzen Balken in der Mitte, wisst ihr, welches Trikot ich meine?
2009?
Genau, da wurden die auch U21 Europameister.
Das war legendär.
Da wurden auch einige Parallelen gezogen. Deswegen hoffen wir mal für Fußball Deutschland, dass das wirklich eine starke Truppe ist, die auch dann in der Senioren-Nationalmannschaft uns Erfolge bringen kann. Ich wollte eigentlich nur ein ganz, ganz kleines, nicht Anekdote von mir, aber so ein Video, was ich gesehen habe, mitbringen, wo die Klassenkameraden von einem Torwart, wie heißt der, Heidel, glaub, oder?
Christopher Heide.
Ja, das war so nice. Weißt du, das sind halt alles... Wie wir in der Schule waren, alle so 15, 16 und die gucken halt auf dem Overhead-Projektor das Spiel von ihrem Mitschüler an, der da 2 Elfmeter pariert, das fand ich schon sehr, sehr nice. Das fand ich echt, echt cool.
Perfekte Geschichte, das passt eigentlich in dieses ganze Bild und das sind diese geile Erfolgsgeschichte der U17. Ist mit Sicherheit einige Talente dabei, die wir in Zukunft noch sehen werden. Ich denke an das ehemalige Freiburger Talent Noah Darwig, aber auch Paris Brunner, der interessanterweise gerade irgendwie bei Dortmund noch wegen des disziplinarischen Gründen suspendiert wurde, aber irgendwie die Umstände immer noch unklar sind, warum überhaupt, aber jetzt auf jeden Fall eine fulminante WM gespielt hat. Ich würde sagen, wir dürfen uns den kommenden Jahren auf einen starken, starken, starken Jahrgang freuen und deshalb an dieser Stelle einfach herzliche Glückwünsche an die U17. Ich weiß, ihr hört uns alle zu und in diesem Sinne würde ich sagen, Sonntagabend, es wird langsam spät, alle müssen morgen früh raus und ich würde sagen, wir schicken euch wie jede Woche in die frische Arbeitswoche mit unserer allerliebsten Rubrik Spieler der Woche.
Ja, ich kann ja mal gerne starten. Ich habe eine Spielerin dabei diese Woche und zwar hat ja nicht nur die U17 performt, sondern auch die Frauennationalmannschaft ist wieder back on track mit dem neuen alten Coach Horst Hrubesch. Finde ich auch irgendwie immer wieder faszinierend, den Mann. Und zwar habe ich auch wieder, weil ja auch meine Aufgabe ist, die alten Legenden zurückzubringen und wir auch im Kicktipp-Spiel eine Spielerin, einen Spieler haben, ich weiß nicht genau, wer es ist, die sich nach ihr benannt hat, habe ich diese Woche Birgit Prinz dabei. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt.
Stark.
Und, nostalgisch. Absolut historisch, eine dieser Ikonen der Nationalmannschaft von den Frauen und tatsächlich auch die erfolgreichste Torjägerin des DFB vor Gerd Müller mit 128 Toren und auch in der UEFA. Also wirklich auch eine krasse Legende.
Stark. Immer gut, Brian, auch SpielerInnen mit Kultstatus mitzubringen. Wunderbar. Ich habe diese Woche keinen Fußballspieler dabei, sondern ich habe eine Person dabei, die heute schon mal Props bekommen hat von Hannes, von mir direkt nochmal Props. Danke, Daniele, an die Erinnerung fürs Kicktipp. Ich weiß, ich kacke eh schon richtig ab, aber jetzt kriegst du nochmal richtig Ehre, wem Ehre gebührt. Guter Mann, so lobe ich mir das. Beste Grüße gehen raus.
Ja, sehr stark, eure zwei Spieler oder Figuren der Woche. Bei mir ist es auch kein Fußballspieler, beziehungsweise kein Feldfußballspieler. Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Ich habe mir gestern Nacht, nach dieser Geldbeutelaktion, hatte ich zu viel Adrenalin zum Pennen, eine Stunde lang Futsal-Videos reingezogen mit Falcao. Ich weiß nicht, ob euch das noch sagt, der brasilianische Spieler Falcao, immer mit der 12 gespielt, ist mein Spieler der Woche, weil das einfach eine Stunde pures Entertainment war.
Wunderbar, an dieser Stelle noch die Empfehlung für den Sonntagabend, pures Entertainment, die Highlights von Liverpool gegen West Ham United von diesem Wochenende. Das ist Fußball in Perfektion. Brian, du hast, glaube ich, geschrieben, selten sowas Schönes gesehen. Das trifft absolut zu. Das sind Spiele wie diese sind der Grund, warum wir uns für Fußball so, so sehr begeistern. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir bedanken uns für diese Woche. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Sonntagabend noch. Startet, kommt gut in die Woche, bleibt uns 3-3er-Kette VBH. Mal wieder den Appell, folgt uns auf Instagram, lasst uns Bewertungen da, folgt uns auf Spotify. Liebe Grüße nach Neukölln, liebe Grüße nach Konstanz. Jungs, wir hören uns allerspätestens nächste Woche. Tschüss, ciao.